Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends. Heute diskutieren Christian Barem, Speaker und Gründer, und Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Marketingbörse, darüber, welche häufigen Fehlannahmen es in den Feldern Branding, Performance, Marketing und Tracking gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, es ist mir nahezu eine Ehre, dass ich mit Thorsten dieses Webinar bestreiten darf. Ich muss gestehen, es ist aus einer gewissen Not herausgeboren. Thorsten, ich hoffe, ich verrate dann nicht zu viel. Ich hatte mir nämlich einige Mühe gegeben, den ein oder anderen Werbungtreibenden hier in die Bütt zu bekommen. Das ist aber erfahrungsgemäß bei solch, vermeintlich kritischen Themen wie Werbewirkung gar nicht so einfach. Da wollen sich viele nicht gerne in die Karten schauen lassen. Und so gesehen freue ich mich umso mehr, dass wir beide, Thorsten, uns da austauschen können. Und wir beide haben einen Vorteil. Wir sind nämlich beide Brillenträger und bekanntermaßen schreibt man Brillenträgern eine besonders hohe Kompetenz zu. Das heißt, aus diesem Vorteil... aus diesem Vorteil wird jetzt gleichzeitig natürlich eine Erwartungshaltung, die ich jetzt mal locker hochlegen möchte. Thorsten, magst du dich kurz vorstellen oder heißt das tatsächlich komplett Eulen nach Athen tragen?
Nö, erfahrungsgemäß weiß man immer, dass Menschen drin sind, die zur Zielgruppe gehören, aber zu denen man bisher noch keinen Kontakt hat. Insofern kurz zu mir gilt genau das Gleiche wie für Christian wahrscheinlich. Nämlich wir beschäftigen uns schon sehr, 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 sehr lange mit dem Thema digitales Marketing und sind sehr, sehr lange auch davon begeistert von der Prämisse des digitalen Marketing, nämlich alles ist ganz präzise messbar. Insofern freut es mich natürlich riesig, mit einem der ganz, ganz wenigen Menschen heute diskutieren zu dürfen, die noch länger als ich im digitalen Marketing aktiv sind, nämlich mit dir, Christian. Also die Ehre ist ganz meinerseits.
Danke, Thorsten. Wobei ich glaube, das ist schon der erste Mythos, den wir jetzt gleich mal sozusagen als Mythbusters ausräumen müssten. Ich glaube nicht, dass ich mich länger mit digitalem Marketing befasse als du, weil du hast, wenn ich das richtig erinnere, hier an der TU in Berlin 1993 einen Webserver aufgesetzt. Das hat natürlich noch nicht so viel mit digitalem Marketing zu tun, aber du warst, was das angeht, dann doch sehr, sehr weit vorne dabei.
Anfang 94, genau. Anfang 94. Haben wir angefangen mit den ganzen Geschichten da mit dem Browser und mit der bequemen Usability und mit den Möglichkeiten. Und das war auch der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, gesagt hast, wow, da kommt eine völlig neue Geschichte auf uns zu, keine Papieranzeigen mehr, sondern eben so interaktive Geschichten. Und das war ja der ursprüngliche Gedankengang auch dahinter, dass jetzt alles total anders sein würde.
Ja, genau. Wobei, bevor wir uns jetzt hier sozusagen als Plaudertaschen erweisen und in die Vergangenheit abschweifen, tatsächlich ganz kurz zu mir. Ich bin von Hause aus Mediaplaner, habe das Anfang der 90er Jahre gemacht, erst in Berlin, dann in New York, bin dann, wie Thorsten gerade schon angedeutet hat, relativ früh ins Online-Marketing abgedriftet, nämlich Januar 1995 habe ich damit begonnen, hier in Berlin bei Pixelpark, habe mich dann Ende der 90er Jahre mit einer Strategieberatung selbstständig gemacht und bin weiterhin als Strategieberater unterwegs. Mit einem klaren Fokus, muss man durchaus sagen, auf das Thema Leistungs- und Wirkungsnachweise auch und insbesondere von digitaler Kommunikation und Werbung, aber nicht ausschließlich. Also mir ist es immer sehr daran gelegen, das Bild etwas breiter zu zeichnen, den Fokus weit zu ziehen und eben auch zu schauen, inwiefern Wirkung auch jenseits vom Digitalen stattfindet, jenseits dessen, was, so wie du gerade schon angedeutet hast, Thorsten, vielleicht gar nicht so gut und so direkt messbar ist. Und ich glaube tatsächlich an der Stelle, Thorsten, kommen wir aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der sehr früh sehr stark auf das Thema Personalisierung Wert gelegt hat und sozusagen das Loblied der Personalisierung gesungen hat, was ich auch durchaus grundsätzlich unterstreichen kann. Aber da wäre ich schon bei einem der ersten Mythen der Werbewirkung, nämlich tatsächlich, dass gezielte Werbung automatisch wirkungsvoll oder wirkungsvoller sein muss. Das ist da tatsächlich nämlich ein Konzept, dem man sehr schnell folgen kann, wo man sagt, ja logisch, wenn ich gezielt angesprochen werde, dann muss das doch eigentlich gut wirken, weil ganz viele Dinge auf mich zugeschnitten sind. Deswegen mal Hand aufs Herz, Frage an dich, Thorsten. Kannst du dich an eine direkt und unmittelbar auf dich als Thorsten Schwarz gezielt zugespitzte Werbung erinnern? Und wenn ja, welche?
Das, woran ich mich erinnern kann, definitiv, das ist dieses gesamte leidige Thema Retargeting, mit dem wir ja auch sämtliche Nutzer vom digitalen Marketing vergrault haben, weil ich eben die die Abiballkleider meiner Tochter dann gesehen habe vor 10 Jahren auf meinem Rechner, weil sie auf meinem Rechner da recherchiert hat. Und die haben mich natürlich gnadenlos verfolgt. Und das, denke ich, ist schon eine Art der Werbung, die sehr, sehr gut funktioniert und oder in der Vergangenheit gut funktioniert hat, als eben die Third-Party-Cookies noch ein bisschen verbreiteter waren und als das ganze Programmatic noch so richtig, richtig Spaß gemacht hat. Das hat sehr gut funktioniert und da würde ich sagen, ja, gibt es, geht.
Ja, aber das ist doch faszinierend. Du hast jetzt die Funktionsweise nicht nur beschrieben, sondern du hast sie auch bewertet und hast sie gleichzeitig negativ konnotiert, weil du gesagt hast...
Im Zusammenhang, ja, weil natürlich Unbug getrieben wird. Das heißt also, klar, ich bekomme eben die Informationen, die ich schon habe. Die Leute wissen nicht, die Werbetreibenden wissen nicht, weil sie eben Datensilos haben, dass ich das Produkt möglicherweise längst gekauft habe. Wobei bei meinem längeren Kundenzyklus, also bei einem längeren, längeren Customer Journey kann man schon davon ausgehen, wenn ich nach den allgemeinen Suchworten suche, dass ich eine Weile brauche, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, um die Planungsphase auch abzuschließen. Also in der Phase bin ich eigentlich schon recht affin. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also ja, man muss wieder gucken. Also welche Voraussetzungen bringe ich mit, datamäßig? Wie schnell bin ich in meinen Reaktionen? Und wie weit streue ich einfach blind rein? Nach dem Motto, wenn er sich einmal dafür interessiert hat, kriegt er die Angebote halt einfach weiter. Und mir ist das gnadenlos als Marke egal. Hauptsache, der Umsatz geht hoch.
Ja, und das ist sehr spannend, weil worauf ich hinaus wollte, ich habe ja ganz bewusst gefragt, an welche personalisierte Werbung du dich erinnern kannst. Und interessanterweise und ich würde sagen bezeichnenderweise hast du eine genannt, die nicht passend war, weil sie nicht auf dich, sondern deine Tochter zugeschnitten war. Und bei mir, das ist jetzt natürlich anekdotisch, Fallzahl 2, du und ich, bei mir ist es genauso. Also ich merke, kann mich an auf mich zugeschnittene Werbemittel erinnern, die fehlerhaft waren, die in einem falschen Kontext geschickt wurden, was ja nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Also der Punkt, den du angesprochen hast, da funktioniert es ja tatsächlich, dass in dem Moment, wo einen die individualisierte Werbung erreicht, und wo sie passend ist, nämlich sie erreicht mich an der richtigen Stelle, im richtigen Zeitpunkt im Kaufprozess oder im Funnel, wie auch immer man es bezeichnen will, dann funktioniert das durchaus, aber eben auf einer anderen Ebene, nämlich nicht auf der Ebene der Erinnerung. Also ich glaube, Werbung, an die wir uns erinnern, ist dann doch etwas, was nicht personalisiert oder zugeschnitten war, sondern vielleicht tatsächlich ganz im Gegenteil auf eine große Masse abgezielt.
Absolut.
Denken wir an...
Ja, ich möchte auch noch ein zweites Beispiel nennen. Und zwar, also in dem Fall ist es ja wirklich so, bei den Third-Party-Cookies ist es immer schwierig, das liegt dann woanders, ob die Daten nachts abgeglichen werden, ob sie überhaupt abgeglichen werden, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber solange ich in meinem eigenen Ökosystem bin, und da bin ich bei meinem Lieblingsthema E-Mail-Marketing, auch das hatte ich mal, ich habe also eine Kamera gekauft, einen Spiegelreflex für, keine Ahnung, 600 Euro und bekomme und habe dann den Button gedrückt, ja, den Newsletter will ich auch noch. Und dann kam der erste Newsletter nach, ich glaube, 3 Tagen. Und da war just diese Kamera, das war jetzt überhaupt nicht personalisiert, sondern eher Zufall, aber diese Kamera war nur gerade im Angebot und diese Kamera war dann eben ganz groß mir gegenüber angekündigt mit besseren Features und das Ganze für 350 oder so. Ich habe mich tierisch geärgert, habe dann versucht, irgendwie da irgendwas zu bewegen und das Einzige, was die meinten, ist, bestellen Sie das Ding nochmal und schicken Sie die andere zurück, sobald sie da ist, was ich dann auch getan habe, aber irgendwo doch ein negatives Erlebnis bleibt. Und das sind Sachen, die kann man definitiv abschalten, indem man eben wirklich auch die Informationen, die man hat im System, und da sind wir beim Thema Personalisierung, ja, das ist eine riesen Herausforderung für die Unternehmen, einfach damit umzugehen, mit diesen Daten, und das eben einigermaßen schnell auch umzusetzen, das glaube ich.
Definitiv, aber ich würde jetzt sogar noch weitergehen und würde sagen, selbst wenn die Personalisierung funktioniert und selbst wenn die auf dich oder andere Personen individuell zugeschnittene Werbung funktioniert, in dem Sinne, dass es etwas auslöst, ein Kauf, ein Wiederkauf oder ähnliches, es reicht nicht. Und das ist der Mythos. Also der Mythos liegt wirklich darin, zu glauben, dass ich durch sehr gezielte Werbung meine Marke aufrechterhalten kann, mich als Unternehmen sozusagen nach vorne bringen kann. Es reicht nämlich schlicht und einfach nicht. Ich muss immer wieder Reichweite aufbauen außerhalb meiner Zielgruppe, außerhalb des engen Targetings, um letztendlich den Schwund, den ich naturgemäß immer wieder habe, nämlich Leute gehen mir von der Schippe, weil sie unzufrieden sind, sie sterben im wahrsten Sinne des Wortes weg, um den auszugleichen. Und da liegt sozusagen die Tücke der gezielten Werbung. Sie kann, selbst wenn sie funktioniert, eventuell dazu führen, dass ich Marktanteile verliere und dass ich letztendlich mit meiner Marke nicht weiter vorankomme und mich aushöhle. Und da eine Balance zu finden, das ist eine wichtige Herausforderung. Also das wäre sozusagen der erste Mythos für mich.
Okay, gut. Würde ich grundsätzlich unterstützen, dass es schwierig ist und gerade in aktuellen Zeiten sehr schwierig ist. Aber ich benutze selbst gerne in Vorträgen Folien von L'Oréal. Die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also in einer Zeit, als Programmatic noch wirklich gut funktionierte, wirklich breiten Wirkung Werbung geschaltet haben, aber eben targeted und dabei behaupten mit dem Tech-Stack, den sie sich da aufgebaut haben, dass sie den TKP um ein Viertel gesenkt, also auf ein Viertel, also um den Faktor 4 reduziert haben. Das heißt, vorher haben die breit gestreut Anzeigen in den verschiedenen digitalen Ökosystemen, die es zur Auswahl gibt, geschaltet und dann haben sie das Ganze targeted gemacht und dabei eben dann schon so ein bisschen das Ganze in den Griff gekriegt. Ich halte die Zahlen auch für sehr, sehr positiv und inzwischen geht das ganz sicher nicht mehr, weil wir inzwischen ja auch eine ganz, ganz starke kriminelle Aktivitäten haben, die eben auch ganz bewusst versuchen, Werbebudgets auf eigene Webseiten, auf Blind-Webseiten umzuleiten. Ich weiß nicht, Bob Hoffmann, Vortrag von ihm, den ich vor kurzem gehört habe, der hat von gigantischen Zahlen, der meinte, das ganze Drogengeschäft weltweit ist gar nichts gegenüber das Ad-Fraud-Geschäft und da versickert natürlich sehr viel Geld. So dass wahrscheinlich heute das sehr schwierig ist, diese Zahlen zu rekonstruieren oder nochmal sowas zu machen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist jetzt schon wieder tatsächlich ein Spezialthema, was nicht heißt, dass es ein kleines Thema ist. Es ist ein extrem wichtiges Thema, weil digitale Prozesse mit sehr vielen Playern und Schwierigkeiten, dort Transparenz herzustellen, natürlich ganz große Einladungen ausgesprochen wurden an Personen und Institutionen, die auf dem Rücken dieses Systems ihr eigenes Spiel spielen und damit Geld verdienen und es, weil du es angesprochen hast, diese Statistiken rund um Ad-Fraud, da gibt es eine extreme Spannbreite, was die Einschätzung von Ad-Fraud international oder in einzelnen Märkten angeht, weil schlicht und einfach die Dunkelziffer oder das Dunkelfeld so groß ist. Es gibt aber auch Aussagen dazu, dass das eine der lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität ist, weil einerseits es ziemlich schwer ist, erwischt zu werden und andererseits man mit ziemlich wenig Aufwand ziemlich viel Geld bekommen kann. Also das bezog sich dann auch auf diese Aussage von Bob Hoffman, dass es lukrativer ist als Drogen- oder Waffenhandel, weil das Risiko geringer ist und der Return on Invest höher.
Ja, es gibt wohl auch ganz gute Dienstleister, also nicht nur im legalen digitalen Marketing, sondern auch im Dark Web. Das finde ich auch, ja, spannende Entwicklung, sehr spannende Entwicklung.
Ja, leider, genau. Also das sind dann tatsächlich sozusagen die Einschläge, die man noch hat, wenn es darum geht, Werbewirkungen aufrechtzuerhalten oder zu belegen, rauszufiltern, was ist hier sozusagen betrügerischer Natur. Das sind sozusagen ganz spezielle Schwierigkeiten, die insbesondere im Digitalen bestehen, die aber durch die Ausweitung des Digitalen in die Klassik natürlich dort auch Raum greifen. Stichwort Connected TV, wo es eben auch schon Fälle von recht unerklärlichen Phänomenen gibt, um es mal so zu formulieren.
Ja, das wär fast mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Spieß auch mal umdrehen darf und dir eine Frage stellen darf, weil du gerade jetzt Connected TV nennst. Weil das finde ich schon spannend, wie weit wir, weil TV ist ja eigentlich der Kanal schlechthin früher gewesen, wo wir dann wirklich eine große Reichweite aufbauen können, wo wir für den Markenaufbau, wir müssen vielleicht auch ein bisschen aufpassen, worüber wir hier reden, also ob wir jetzt Fast Movie Consumer Goods reden oder ob wir über Produkte reden, wo man sich lange im Internet informiert und einen langen Cycle hat und so weiter. Da muss man ein bisschen differenzieren. Aber ich denke, für den Markenaufbau wird heute auch massiv das Internet genutzt, um eben einfach mal eine Präsenz zu haben, in den Köpfen eine Präsenz zu haben, weil eben auch TV noch gut funktioniert, keine Frage, aber nicht mehr die Reichweite bringt, die es früher mal gebracht hat, weil halt jeder in seinem eigenen Kanal sucht. Wie siehst du die Möglichkeiten in Connected TV, dass da wirklich Vorteile sind? Ja, also Vorteile in der Tatsache, dass ich dann einzelne Menschen targeten kann oder einzelne Segmente zumindest, sagen wir mal so.
Ich würde lieber jetzt kurz, eine wichtige Frage, ich würde aber lieber kurz bei diesem Thema Reichweitenaufbau bleiben. Ja, ja. Den halte ich nämlich tatsächlich für ganz essentiell. Und klar, für den Aufbau von Marken muss ich Reichweite aufbauen, entweder werblich oder die Marken sind so attraktiv, dass die Reichweite sich auf anderen Wege aufbaut. Wir kennen das, Tesla macht keine Werbung, Google hat seinerzeit keine Werbung gemacht, inzwischen schalten sie aus Lobbygründen viel Printanzeigen, aber Google ist ohne Werbung groß geworden. Das heißt, wenn eine Marke, wenn ein Produkt so attraktiv ist, dass es sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dann baut die Reichweite sich von selber auf. Absolute Ausnahmesituation, gerade für uninteressante Produkte, du nanntest Fast Moving Consumer Goods, die austauschbar sind, maßgeblich muss diese Reichweite aufgebaut werden. Und da ist die Frage, wo kann das noch gelingen? Fernsehen natürlich bei bestimmten Zielgruppen immer schwieriger. Out of Home wird an der Stelle immer bedeutsamer, jetzt auch in der Nach-Covid-Zeit. Und wenn du jetzt über Connected TV sprichst, da kann ich natürlich theoretisch auch massenhaft targeten, also sozusagen Reichweite über massenhaftes Targeting aufbauen. Aber ich sehe da eine gewisse Dialektik. Also wir haben lange Zeit darüber gesprochen, wie viele Menschen uns verloren gehen, dadurch, dass sie Netflix und Co. gucken, also dem klassischen Fernsehen durch Streaming-Angebote verloren gegangen sind. Was wir jetzt sehen, ist die Gegenentwicklung. Es gibt aktuell ein Gerücht im Markt, dass Netflix Roku kaufen wird. Roku hat ein Advertiser-Network dahinter und es geht sehr stark bei Disney als auch bei Netflix momentan in der Diskussion darum, wie kriege ich neben dem kostenpflichtigen Streaming auch noch ein werbefinanziertes Streaming hin. Das heißt, wir werden die Situation bekommen, dass verloren gegangene Reichweite wieder neu aufgebaut wird über neue Kanäle. Das ist natürlich zersplitterter, ja genau, sehr schön zersplitterter als früher. Aber das ist die Kernherausforderung, diese Reichweite aufzubauen. Und du hattest es im Kontext Markenaufbau genannt. Und da sind wir im Grunde nämlich beim zweiten Mythos der Werbewirkung, dass viele glauben, Wirkung, also Werbung wirkt sofort und sehr stark. Also wir machen ja ziemlich viele Werbewirkungsanalysen für unterschiedlichste Kunden und wir müssen am Anfang immer auf die Erwartungsbremse treten und den Kunden klar machen, selbst wenn ihr hier eine wuchtige Kampagne habt, geht man nicht davon aus, dass in eurem Funnel alles ganz munter schnell durcheinander purzelt und alles immer nur nach oben zeigt. Dass also eine einzelne Kampagne dazu führt, dass bestimmte Markenwerte sich deutlich verbessern, sondern das braucht Zeit. Ja, und da ist es zum Beispiel immer sehr wichtig, solche Studien so anzulegen, dass man sich vorher überlegt, welche Variablen, die man abfragt, welche Konstrukte sind reagibel. Also was kann eigentlich durch eine Kampagne wirklich erzielt werden? Und was wir da immer nach vorne stellen, sind Kernaussagen der Kampagne, Claims. Ja? Also wenn ich eine Kampagne habe mit einem Claim, den es vorher noch nicht gab oder den ich hier penetriere über die Kampagne und wenn ich dann nicht sehe, dass durch diese Kampagne die Erinnerung an den Claim gestiegen ist, dann habe ich was falsch gemacht im Zweifel oder dann habe ich zu hohen Wettbewerberdruck gehabt. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass meine Markenbekanntheit von, ich sag mal, 20% fantasiert auf dann sofort 35% nur durch eine Kampagne steigt. Ja, das ist natürlich.
Gut, aber du redest jetzt nicht nur von der Bekanntheit und von Sales, sondern du redest von der Markenwirkung. Das heißt also auch differenzierte Marktforschung hinterher mit Befragungen, um wirklich rauszukriegen, was war eigentlich der Erfolg einer Kampagne.
Ja, und das ist
so ein bisschen aus so einer Primitivwelt des E-Mail-Marketing und wir sind ja die Performance-Marke. Das heißt, wir zählen am Ende, wie viel Umsatz habe ich gemacht und das ist eigentlich die einzige Größe, die wirklich zählt. Aber du sprichst natürlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Marke als solche.
Ja, nicht nur die Marke als solche, sondern den kompletten Marketing-Funnel. Der beginnt in unserer Logik vorne, nämlich bei der Menge der Kontakte, die ich eigentlich habe an den Touchpoints. Das können Kontakte über E-Mail sein, also personalisierte Kontakte, das können Massenmedienkontakte sein und so weiter und so fort. Und endet nach dem Sales natürlich in der Loyalty, also in der Kundenbindung. Und dazwischen habe ich dann 4 oder 5, je nachdem, wie ich es einrichte, Stufen im Funnel. Und es geht darum, letztendlich entlang des gesamten Funnels Wirkung nachzuvollziehen. Und da gibt es natürlich Wirkungen, die im Digitalen zum Teil nur durch Performance erzielt wird, im Sinne von Klick etc. Es gibt Wirkungen, die dann eher markenorientiert ist, Stichwort TV-Spots oder Out-of-Home. Aber wir versuchen das immer gesamthaft zu denken und damit auch, wenn man jetzt wieder vom Nutzer herkommt oder vom Menschen herkommt, im Grunde geht es uns um Hirn, also inwiefern wird eine Aussage verstanden und erinnert. Herz, inwiefern wird eine Marke sympathischer oder kommt ins Relevant Set oder kommt in die First Choice Und Hand, inwiefern passiert etwas im Sinne, dass jemand aktiv wird? Das kann ein Klick sein, das kann eine geöffnete E-Mail sein, das kann ein Kauf sein, egal ob digital im Webshop oder im Laden. Also in uns geht es immer um diese drei Hs, ja? Hirn, Herz, Hand. Und dann braucht man natürlich entsprechende Methoden, um die Dinge dort zu messen oder zu erfragen. Du hast das Thema Befragung schon genannt. Und man braucht natürlich Kennzahlen, die das sauber und eindeutig messen. Ja, und darum geht es uns.
Wenn ich jetzt mal behaupte, dass es eigentlich alles egal ist, weil am Ende zählt, dass ich eine möglichst hohe Bekanntheit, also Verbreitung habe, Bekanntheit habe und das gefühlte Gefühl, das Gefühl, dass die anderen das auch machen. Das heißt also, ich folge immer der Masse. Und in dem Moment, wo ich sicher bin, ja, der Anbieter ist scheiße, aber die anderen machen es ja auch und sind ja auch bei dem. Vielleicht gibt es auch gar keine anderen oder nicht allzu viele Alternativen. Das ist mir die Qualität eigentlich egal, solange es die anderen auch machen, mache ich es auch. Das wäre jetzt mal so eine Gegenposition, wo ich sage, ist doch eigentlich alles egal.
Du meinst jetzt aus der Perspektive eines Werbungtreibenden in seiner strategischen
Ausrichtung. Genau. Wo ich einfach massig, also Mediabudget spende und meine Bekanntheit erhöhe und das subjektive Gefühl, den kenne ich doch. Das heißt, im Regal greife ich nach dem Produkt, das ich eben woher auch immer kenne, im schlimmsten Fall sogar durch eine Negativkampagne, weil negativ drüber gesprochen wird. Aber ich habe auf jeden Fall eine Bekanntheit und damit irgendwo eine Vertrautheit und lieber ein Produkt, was von 1000 Leuten bewertet wird und auch ein bisschen negativ, als ein Produkt, was von 10 Leuten bewertet wird und dann aber ganz hervorragend bewertet wird. Da traue ich doch lieber der Masse und folge der Masse.
Ich würde das jetzt fast als Kopf-in-den-Sand-Strategie bezeichnen, was du da gerade vorschlägst. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die genau dieser Strategie, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, folgen. Denken wir mal an Check24. Ich glaube, die Werbung von Check24, da trete ich keinem zu nahe, wenn man sagt, die nervt alle, und zwar massiv. Aber sie ist für Check24 überlebenswichtig, um sich gegen Google und andere durchzusetzen als Bewertungsportal. Also massive Aufmerksamkeit, sich immer wieder brachial in Erinnerung zu rufen, auch wenn es nervt, das nehmen sie in Kauf, weil sie wollen nicht sympathisch sein, sie wollen einfach präsent sein, top of mind. Ähnlich ist es bei Carglass. Ja, ich meine, wie viel Prozent von uns, wenn wir überhaupt ein Auto fahren, passiert es überhaupt im gesamten Leben, dass wir mal einen blöden Steinschlag in der Windschutzscheibe haben? Ich weiß es nicht, vielleicht 2%, vielleicht 5, keine Ahnung. So. Und die wollen natürlich, dass in dem Moment, wo es passiert, du sofort weißt, oh, Carglass. So. Das heißt, sie müssen viel mehr Werbung machen, als wir alle eigentlich brauchen. Aber sie müssen natürlich top of mind sein in dem Moment, wo der Schadensfall eintritt. Und das sind besondere Fälle, wo man durchaus darauf verzichtet, sympathisch zu sein, sondern wo man immer wieder penetrant im Kopf des Kunden oder potenziellen Kunden präsent sein will. Ja. Es gibt aber ganz andere Fälle, wo ich viel weniger Budget habe. Also das Werbebudget von Check24 ist vergleichsweise gigantisch und Carglass ist auch nicht schlecht unterwegs. Und da muss ich mir schon genaue Gedanken machen, wo im Funnel will ich eigentlich ansetzen, bei welcher Kennzahl, mit welchem Hebel, und ich muss vor allem die Wirkzusammenhänge verstehen. Ich muss verstehen, was passiert eigentlich, wenn es mir gelingt, meine Markenbekanntheit um 3 Prozentpunkte zu steigern über 2 Kampagnen hinweg. Tut sich dann irgendwas im Relevant Set? Oder hat das irgendeine Auswirkung nachher auf den Abverkauf? Oder bleibt es einfach dabei, dass zwar die Bekanntheit steigt, aber sonst tut sich nichts? Und dann habe ich natürlich falsch investiert. Und das sind genauso Dinge, die wir versuchen für Werbungtreibende zu ergründen. Also die Wirkzusammenhänge und die Wirkhebel, damit sie dann eben ihre Media-Invest bestmöglich einsetzen können.
Und da gibt es ja wunderbare Beispiele. Also von Unternehmen, die geschickt Werbeumfelder sich suchen, wo eben das Umfeld so attraktiv ist, also einerseits Preis-Leistungs-Verhältnis attraktiv ist und andererseits aber auch ich genau meine Zielgruppe erreichen kann durch reine Umfeldwerbung, ohne irgendein Targeting, ohne irgendwelche Daten über die Nutzer auszuspionieren, gibt es ja sicher eine ganze Reihe oder gibt es eine ganze Reihe von guten Beispielen.
Absolut gibt es, und es gibt da auch natürlich insofern einen total interessanten Zusammenhang, weil wenn wir mal auf Performance-Marketing eingehen, egal ob jetzt unter Targeting-Gesichtspunkten oder unter anderen Gesichtspunkten, da gibt es letztendlich auch 2 Mythen. Der eine Mythos ist, das hört man immer wieder, Performance-Marketing wirkt nicht auf die Marke. So, weil es ist ja Performance-Marketing. Es soll ja irgendwie, Stichwort Hand, es soll ja in der Hand des Menschen etwas auslösen. Leute sollen klicken, weil ich bin auf Conversion aus. So, wir alle kennen die Klickzahlen, ja, 0,1%. Das heißt, wir haben die Situation, 99,9% der Menschen klicken nicht auf das Werbemittel. Dann muss ich mich natürlich schon fragen oder sollte mich fragen, ja, was passiert denn mit diesen 99,9%, die das Werbemittel gegebenenfalls sehen? Ich muss dann natürlich noch die Sichtbarkeitsquoten einberechnen, etc.
Ja, zur eine Frage, du beziehst dich jetzt auf Bannerwerbung oder worauf? Weil das sind ja wirklich
Bewegtbild, Banner, naja, was heißt ganz schlechte Zahlen? Also das sind...
Wenn ich E-Mail-Marketing kenne ich andere Zahlen.
Sorry, okay. Nein, ich spreche nicht von E-Mail-Marketing, sondern ich spreche tatsächlich jetzt hier von Display, Banner, Bewegtbild, wo wir, glaube ich, mit 0,15% haben. Und dann hast du natürlich Situationen, wo bestimmte Bewegtbildformate deutlich höhere Klickraten haben, andere Bannerformate nochmal deutlich geringere. Aber wenn wir jetzt einfach mal beim Durchschnitt bleiben, habe ich die Situation, dass roundabout 99,9% nicht klicken auf dieses eine Werbemittel in dem Moment, wo es ausgespielt wird, sprich, was passiert denn dort? Und da kannst du natürlich davon ausgehen, wenn das Werbemittel gesehen wird, wahrgenommen wird, dass es natürlich im Zweifel im Kopf des Menschen was auslöst und dann kann Markenwirkung entstehen. Und so gesehen sollte man natürlich bei Performance-Kampagnen und viele Werbungtreibende oder einige Werbungtreibende machen das auch, sollte man natürlich immer mit berücksichtigen, neben der Conversion, was passiert denn da im Zweifel auf der Markenseite. Ich kann es aber natürlich nicht technisch messen. Ich muss an der Stelle nachfragen. Und ganz interessant.
Ich kann es nicht mehr messen, weil das wurde ja in der Vergangenheit sehr, sehr differenziert. Also wie viele gemessen, wie viele Anstöße brauche ich? Ab wann setze ich ein Frequency Capping ein? Solange das auch eben funktionierte, war da schon einiges an Modellieren, wo man ja eben auch nachgewiesen hat. Also Last Cookie ist eine schöne Sache, aber Badewanne kann funktionieren. Also es gibt verschiedene Modelle der Attribution und das war ja ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ist auch immer noch ein wichtiges Thema, weil ich eben doch schon mehrere Anstöße, also bis zu 5 oder auch mal 7 Anstöße brauche, bevor eben eine Reaktion da ist.
Jetzt haben wir aneinander vorbeigesprochen. Was ich meinte, war, dass ich die Markenwirkung von Performance Marketing nicht unmittelbar messen kann.
Okay.
Das genau, ja. Also weil, ja, du sagst das jetzt so, ja, weil das ist im Grunde das nächste Mythos oder nächste Missverständnis, ein Klick. Also wir haben jetzt ja, ich habe jetzt ja gesprochen über die Situation, 99,9% klicken nicht. Und das Wirkpotenzial, was da drin steckt, was ich eben technisch nicht messen kann, sondern wo ich dann tatsächlich über klassische Marktforschungsansätze eben auf die Spur kommen muss, was auch einzelne Werbungtreibende machen. Aber jetzt haben wir mal die umgekehrte Situation. Wir gehen mal davon aus, dass jemand klickt. Dann habe ich natürlich eine Conversion, schön. Aber das Spannende ist, dass, und da gibt es tatsächlich mehrere Studien zu, Klick und Markenwirkung korrelieren nicht, was ja erstmal völlig bizarr scheint. Weil wenn jemand klickt, hat er ja das Werbemittel gesehen, hat darauf reagiert, landet in der Regel auf einer Landingpage. Dort ist noch mehr Marke als auf in dem kleinen Werbemittel, in dem vermeintlich kleinen Werbemittel. Aber tatsächlich ist es so, dass Klick und Markenwirkung gibt es keine Korrelation. Das heißt, Klick findet tatsächlich konzeptionell, kognitiv in einer anderen Sphäre statt, als das, was für Markenwirkung notwendig ist.
Aber das, was nach dem Klick kommt, sind Erfahrungen. Also Klick bedeutet ja, dass ich in irgendeiner Weise angefixt bin. In irgendeiner Weise will ich etwas. Wenn ich klicke, heißt das, ich hole mir entweder eine Information, ich habe eine Erwartungshaltung, ich gehe mit irgendeinem Gefühl da rein. Und dann kommt nach dem Klick schon irgendeine Seite, die sich öffnet, irgendetwas, was jetzt passiert oder auch nicht passiert, was meiner Erwartung entspricht oder meine Erwartung total enttäuscht. Und da können wir sicher einige Geschichten oder jeder von uns kann eine Masse von Geschichten erzählen, wo er irgendwo geklickt hat und eigentlich ein bestimmtes Ziel verfolgte und der Anbieter war nicht in der Lage, seine digitalen Systeme so zu trimmen, dass man auch dieses Ziel erreicht. Ich will jetzt nicht sagen über Bordkarten, die ich in den letzten Monaten schon bei manchem Anbieter versucht habe zu bekommen oder Check-in oder solche Sachen, ja, Aufforderung, also krasses Beispiel bei mir aus den letzten Tagen, Aufforderung, bitte checken Sie sich ein, Check-in ist jetzt geöffnet, sogar extra eine Alert-Mail, jetzt geöffnet, in einer Stunde geöffnet, jetzt geöffnet und dann klickst du drauf und klickst und klickst und am Ende kommt dann die Nachricht, ich habe noch einen Screenshot, es gibt an diesem Flughafen kein Online-Check-In. Was soll das, ja? Also das ist bekannt, dass es an diesem Flughafen seit 10 Jahren kein Online-Check-In gibt. Also solche Erfahrungen, glaube ich, hat jeder von uns gemacht. Die Erfahrung, die Markenerfahrung nach dem Klick, da kann man wahnsinnig punkten mit einer guten Experience, mit einer guten, mit guten Erfahrungen oder auch mit dem krassen Gegenteil.
Absolut, absolut. Nur, und das war jetzt der springende Punkt, auf den ich hinaus wollte. Nach dem Klick ist vor dem Klick, soll heißen, oder ist wie vor dem Klick. Der Klick selber führt zu keiner Markenprägung. Da passiert nichts, was in irgendeiner Form eine Markenwirkung auslöst, sondern ist genau wie du sagst. Nach dem Klick ist entscheidend. Da hat die Marke dann eine Chance, eine Wirkung zu erzielen oder sie komplett zu verspielen, also eine Negativwirkung zu erzielen, so wie du es angesprochen hast. Und das ist eben auch etwas, denke ich, was man bedenken sollte mit Blick auf Performance-Marketing. Klicks haben keine Markenwirkung. Gleichzeitig die vielen 99,9% Nicht-Klicks haben das Potenzial zur Markenwirkung. Und nach dem Klick ist eben das Potenzial für die Markenwirkung, was dann aber eben nur bei einem geringen Teil der Menschen, nämlich die klicken, dann auch tatsächlich eine Rolle spielt. Und einen anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Stichwort Attribution, Stichwort Cookie und Frequency Capping. Das ist nämlich die nächste Schwierigkeit, die wir haben in Bezug auf die Aussteuerung von, in dem Fall jetzt wirklich Wirkung, also jetzt nicht von Klicks, sondern Wirkung. Weil man könnte ja annehmen, dass auffällige und im Zweifel auch teure Werbemittel, entweder teuer, weil sie aufwendig produziert sind oder teuer, weil sie viel Fläche haben und entsprechend teuer gekauft werden müssen, also hoher Mediakosten, dass die stärker wirken als weniger teure. Das ist grundsätzlich statistisch auch richtig, aber wir haben dort auch ein höheres Potenzial, dass die Wirkung nach hinten losgeht, gerade im Digitalen. Also konkretes Beispiel, hatten wir häufig auch erlebt in unserer Forschung, Werbung treibender macht Bewegtbild-Kampagne, Bewegtbild läuft über einen Pre-Roll, Pre-Roll ist über einen Frequency-Capping gecapped, ja, also sagen wir mehr als zweimal, vielleicht mehr als dreimal soll er nicht ausgespielt werden. Frequency Capping funktioniert nicht, weil Cookie gelöscht wurde. Capping greift ins Leere. So, und der Nutzer will sein YouTube-Video angucken und kriegt das zum ersten Mal im Pre-Roll, findet das den Spot gut, weil er gut gemacht ist. Ist ein 30 Sekunden aufwendig gemacht. Nutzer erträgt das ganz gerne, dass er da warten muss, bis das eigentliche YouTube-Video kommt. Dann kommt es das zweite Mal, da ist der Nutzer schon ein bisschen ungehalten nach dem Motto, ich kenne den Spot ja schon oder ich erinnere mich. Dritte Mal, was soll ich denn mit dem Spot schon wieder? Schon wieder muss ich warten, bis ich das Video gucken kann. So, und da haben wir dann mehrfach erlebt, Frequency Capping war gesetzt. Die Agentur hat sich bemüht, alles richtig zu machen, aber wir haben dann eben über die Forschung nachvollziehen können, dass im Schnitt wurde das Video 8,7 Mal gesehen, statt dreimal, ja. Weil einfach die Cookies, und das war vor einigen Jahren, das war vor 5 Jahren, so, weil das ist dann im Grunde auch der nächste Mythos, der Mythos lautet, Cookies sterben. Nee, Cookies sind schon längst tot. Wir haben nur noch roundabout 30% des vermarktbaren Inventars da draußen mit Cookies.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Cookies greifen immer häufiger ins Leere und sowas wie ein Frequency Capping, das war schon vor 10 Jahren und genau das ist heute, ist es nahezu eine Farce. Ja.
Das war ganz spannend. Heute hat ja Firefox gerade angekündigt, dass also die Möglichkeiten der Third-Party-Cookies jetzt ganz, ganz krass eingeschränkt werden. Das heißt also nur noch der Anbieter selbst, also derjenige, der das Cookie gesetzt hat, beziehungsweise auf dessen Website ich bin, der kann diese Cookies dann auch einsetzen. Also die Technik ist ganz pfiffig. Also nicht nur meine eigenen Cookies, ich kann auch Third-Party-Cookies einsetzen, aber nur ich selbst, der diesen Cookie gesetzt hat, kann diesen Third-Party-Cookie auch nutzen, aber nicht der Verteiler dieses Cookies, finde ich auch eine pfiffige Angelegenheit, die ja nur dem Rechnung trägt, dass eben Nutzer im Moment jedenfalls ganz, ganz kritisch dem gesamten Tracking gegenüberstehen. Und ich denke, es wird für uns eine wahnsinnige Herausforderung, diese verbrannte Erde wieder sauber zu machen, wieder gut zu machen, so dass wir zumindest auf Markenebene eine Einwilligung bekommen, in gewisser Art und Weise zu tracken. Und zwar auf eine einfache Art und Weise, also nicht irgend so ein bitte konfigurieren Sie sich jedes Mal Ihre Website wieder neu, sondern dass du einmal sagst, meine Strategie ist, ich finde das in Ordnung oder ich finde es nicht in Ordnung, und dass du dann eben zumindest auf der individuellen Ebene Menschen überzeugen kannst. Meine stille Hoffnung, dass wir Menschen, also Verbraucher, überzeugen können, dass es doch eine sinnvolle Personalisierung gibt auf der Website, inklusive eben, dass ich bewahrt werde davor, dass ich mir irgendwelche Werbung 5-mal oder 7-mal oder 9-mal anschauen muss.
Ja, das ist ein Thema für sich. Also da bin ich sehr skeptisch. Wenn ich mich selber frage, gut, man soll nicht von sich ausgehen, aber wenn ich mich frage, wie viele Websites ich nutze, die ich selber personalisiert habe, dann kann ich das an einer Hand abzählen.
Ja klar, nee, das nicht. Nein, du musst einmal einem System ganz klar deine grundsätzliche, also wir brauchen ein allgemein akzeptiertes Permission-System, ja. Also das, was ich im E-Mail-Marketing schon vor 20 Jahren gesagt habe und was so langsam da ist, also dass es überall einen Abbestelllink gibt und gewisse Regeln gibt, also keine Spam-E-Mails und so weiter. Und so brauchen wir auch Regeln, was den Umgang mit unseren persönlichen Daten gibt. Aber bitte nicht das, was wir momentan haben. Das ist ja ein Graus, dass ich auf jeder Website dann immer wieder irgend so ein Ding da klicken muss und die meisten Leute klicken den Button um Himmels Willen, alles weg. Das ist natürlich fatal, das ist klar.
Also bei der Diagnose bin ich völlig bei dir, auch bei dem Wunsch nach einem einheitlichen System, einem übergreifenden, aber deine Worte in Göttinens Ohr, also ich gehe nicht davon aus, dass wir das bekommen werden, aber das ist ein eigenes Thema.
Wir haben noch ein eigenes Digitalministerium, habe ich irgendwo gelesen.
Das übrigens gerade Kompetenzen abgibt, falls du das auch gelesen
genau.
hast.
Ja, eben genau, also er gibt gerade alle Kompetenzen so ungefähr ab.
Ja. Gut, aber wie gesagt, eigenes Thema, wollen wir mal an der Stelle sozusagen nicht abschweifen, obwohl es ein extrem wichtiges Thema ist, ein ganz zentrales Thema, aber mein Rat an Werbungtreibende an der Stelle ist eher der, löst euch von der Idee, mit Cookies zu arbeiten, weil Cookies sind schon längst tot und es gibt zum Teil absolut paradoxe Situationen momentan im Markt. Also konkretes Beispiel, wir haben die Situation, dass Apple-Nutzer eigentlich nicht mehr trackbar sind. Dann gibt es Werbungtreibende, für die Apple-Nutzer hochgradig relevant wären, weil sie eben erfahrungsgemäß sehr konsumfreudig und kaufkräftig sind. Ja. So, und statt auf eine Art von Targeting zu gehen, die technisch möglich wäre, nämlich dass man sozusagen Betriebssysteme ausliest und guckt, dass man darüber Apple-Nutzern im frei verfügbaren Web-Anzeigen ausspielt, versucht man über nicht belastbare Profile die Leute zu erreichen und schließt sie damit eigentlich aus. Also es gibt da zum Teil wirklich paradoxe Konstellationen inzwischen, was das Targeting angeht. Und das wäre für mich auch...
Wo ich Daten brauche von den Apple-Nutzern oder wo ich die einfach identifizieren kann, weil das ist doch relativ einfach.
Ja, natürlich. Ich kann sie total simpel identifizieren. Einfach über den User Agent. Aber das wird nicht gemacht. Stattdessen, also es wird schon auch gemacht, aber was ich immer wieder sehe, sind über Targeting zusammengedrechselte Profile, die dann irgendwie Apple-Nutzer abbilden sollen mit, ich weiß nicht, wie viele Kriterien, die statistisch überhaupt nicht belastbar sind und in sich zusammenbrechen, was offen gesagt völliger Humbug ist, wenn man über eine User-Agent-Alternative angehen könnte.
Ja, da komme ich natürlich jetzt aus der E-Mail-Ecke und in der E-Mail-Ecke ist das ein mehr als akutes Thema, weil im Prinzip Apple uns ja den Kern unseres E-Mail-Marketing kaputt gemacht hat, nämlich unsere geliebte Öffnungsrate, also von vielen geliebte, von mir war sie noch nie geliebt, weil die hat eine Reihe von immanenten Fehlern drin, schon seit es die Öffnungsrate gibt, also diese Zählpixel, ja, wenn die Bilder nicht angezeigt werden und so weiter, oder Vorschaufenster, die ungewollt öffnen, aber Apple hat ja die brutale Tour gemacht, das heißt, ich schicke einem Apple-Nutzer eine E-Mail und dann wird diese E-Mail erstmal von Apple geöffnet, egal ob der Nutzer das will oder nicht, ist genial, also die Lösung ist absolut genial zum Schutze der Nutzer, aber das ist natürlich fatal, wenn ich dann wie bisher die Öffnungsrate messe und das haben halt die ganzen E-Mail-Marketer jetzt gemerkt, dass die plötzlich in die Höhe schießt, aber das war natürlich Quatsch, weil das sind eben alles nur die Apple-Nutzer, die gar nicht geöffnet haben, sondern wo es vorgegeben wird, aber wir haben die Daten. Wir wissen, wer die Apple-Nutzer sind in einem E-Mail-System und können die auch gezielt ansprechen. Das Einzige ist eben, dass die Tracking-Möglichkeiten etwas eingeschränkt sind, ganz klar. Und das wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Google wird auch das Spiel mitspielen und die anderen auch. Gut, in Deutschland haben wir eine andere Marktsituation mit einem Player, der eben über 50% Marktanteil hat und das Tracking garantiert nicht abschalten wird. Also wieder eine andere Geschichte. Aber da, von daher, ja, natürlich. Wir haben Gegenwind im Moment, ganz klar, von den Systemanbietern, die die sagen, Leute, hört auf mit eurem blöden Tracking, weil unsere Nutzer wollen das nicht?
Ja, entweder wollen die Nutzer es nicht oder es funktioniert halt systematisch nicht. Also das offene Targeting im Web funktioniert in seltensten Fällen, haben wir zigfach untersucht. Es gibt natürlich Targeting-Varianten, die gut funktionieren. Geo-Targeting funktioniert gut. Targeting auf User-Agent-Basis, wie gerade angesprochen, nämlich nachzuvollziehen, welches Gerät nutzt der Nutzer eigentlich, welches Betriebssystem hat er, welchen Browser und so weiter. Natürlich auch, du hattest es angesprochen, Retargeting funktioniert technisch gut. Ob es inhaltlich gut funktioniert, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber diese Idee, ich habe ein Profil-Targeting aus irgendwelchen lustigen Profilbausteinen, die hier und da zusammengeklaubt sind, bricht in der Regel schon bei den simpelsten Dingen zusammen. Also meistens kann man darüber noch das Geschlecht der Nutzer einigermaßen annähern. Aber wenn ich schon eine klassisch soziodemografische Zielgruppe zusammenbasteln will zwischen Geschlecht und Alter, dann habe ich ja zwei Wahrscheinlichkeiten, die ich miteinander multiplizieren muss. Ne? Also Geschlecht, sage ich mal 50-50. Also habe ich, sage ich, wenn ich Männer adressieren will, 50% Wahrscheinlichkeit. Da kann ich Targeting machen oder nicht Targeting machen. Ob es über Targeting dann deutlich besser ist, muss man sehen. Wenn ich aber das Alter noch dazu nehme, muss ich diese 50% ja mit eben dieser Wahrscheinlichkeit dieser Altersgruppe multiplizieren, dass ich die erreiche. Also vielleicht 20, vielleicht 25%. Und dann bin ich ganz schnell bei irgendwie 17% oder 18% Wahrscheinlichkeit. Und die zu übertreffen, das gelingt den wenigsten Targeting-Systemen. Wie gesagt, Ausnahme sind die, die ich schon angesprochen habe. Aber trotzdem wird draußen immer noch massiv mit Targeting gearbeitet, was einerseits ganz viele Menschen gar nicht mehr erreicht, weil sie gar keine Cookies mehr, weil sie nicht cookifiziert sind. Ja, wie gesagt, wir haben nur noch 30% cookifiziert. Und selbst bei denen funktioniert es aus logisch, statistisch, mathematischen Gründen schon nicht mehr. Wird aber immer noch gemacht, wird immer noch Geld für ausgegeben, finde ich hochgradig faszinierend. Ist ein absoluter Mythos, dass es funktioniert. Ja, Ausnahmen.
Aber du hast gesagt, Geotargeting aus seiner Sicht funktioniert noch. Wie meinst du das konkret? Also wo funktioniert Geotargeting? Weil du musst ja also mit der IP-Adresse arbeiten und die wird ja immer mehr auch verschleiert.
Ja, die wird durchaus verschleiert, aber Geotargeting gehört immer noch zu den am belastbarsten nutzbaren oder belastbaren nutzbaren Targeting-Varianten und Möglichkeiten. Und wir haben natürlich andere Targeting-Anbieter, auch wenn solche nicht sind, deren Targeting natürlich wunderbar funktioniert. Und das sind natürlich die GAFAs, über die ganzen Daten verfügen, das ist ja auch klar. Ne? Also Apple vielleicht mal ausgenommen, weil die nicht in Werbung investieren, aber Amazon Retail Media boomt ja ohne Ende. 31 Milliarden Dollar Umsatz letztes Jahr, Wachstum dieses Jahr nochmal massiv. Wissen wir alle. Facebook beziehungsweise Meta wissen wir auch und Alphabet wissen wir genauso. Das sind natürlich Targeting-Kolosse und Maschinen. Ja, also das klar. Targeting, von dem ich sprach, war jetzt im Open Web. Ja. Also jenseits der Walled Garden.
Absolut, ja.
Genau, was habe ich denn noch auf meiner schönen Mythenliste? Wir haben schon eine ganze Menge besprochen. Wir haben schon gesprochen, Werbung wirkt sofort und stark, das ist Quatsch. Gezielte Werbung ist nicht immer sinnvoll, weil ich eben auch Streuverluste brauche, die man als Streugewinne verbuchen kann. Ach so, viel hilft viel, haben wir im Grunde auch schon gehabt, die Situation, da ist ein attraktives Werbemittel, was aber zu häufig gezeigt wird, das wendet sich dann irgendwie gegen die Marke. Auffällige Werbung war das gleiche Beispiel, Targeting, Cookies, Klicks, haben wir auch schon drüber gesprochen, Performance-Kampagnen. Ja, es gibt noch einen ganz spannenden Punkt, mindestens einen.
Ich habe ja auch noch ein paar Sachen, die
ja, ja. nämlich, dass viele glauben, gerade die Profis, so wie wir, du und ich, viele Marketer da draußen im Land, wie man so schon gesagt hat früher, dass sie allein über ihr eigenes Bauchgefühl einschätzen können, wie die Wirkung ihrer Kampagne oder die Wirkung einzelner Werbemittel sein wird. Also das ist wirklich interessant. Da gibt es massive Überschätzungen häufig. Das ist ja sowieso interessant, wenn man, gibt es inzwischen ja einzelne Studien zu aus den USA, zuletzt ist auch aus der Schweiz, Goldbach hat dann eine sehr interessante Studie gemacht, wenn man Marketing-Profis fragt. Wie glaubt ihr denn, was weiß ich, wie häufig werden Streaming-Angebote genutzt und wie viele Menschen gucken noch Fernsehen? Dann hat man immer massive Über- und Unterschätzungen, weil eben aus dem eigenen Verhalten auf die Gesamtbevölkerung geschlossen wird. Und ja, so ist es dann häufig auch, was die eigenen Werbekampagnen angeht, dass man denen eben ein großes Wirkpotenzial zuschreibt. Und ein Fehler, der dann ganz häufig gemacht wird, wenn überhaupt mal ein Pre-Testing gemacht wird. Also manche Werbungtreibende machen Pre-Tests, Häufig gelingt das gar nicht, weil erfahrungsgemäß Werbekampagnen auf dem letzten Drücker erst fertiggestellt werden. Aber was dann häufig gemacht wird in den Pre-Tests, ist, dass man unterschiedliche eigene Werbemittel aus der eigenen Kampagne nimmt und sie gegeneinander vergleichen lässt von Befragten, zufällig Befragten. So, das heißt, man sieht dann, okay, das eine Werbemittel aus der Kampagne ist besser als das andere aus derselben Kampagne und hat dann so eine Rangfolge innerhalb der eigenen Werbemittel. Was aber nicht betrachtet wird, ist die eigenen Werbemittel mal gegen den Wettbewerb zu vergleichen, weil das ist ja das, was für den Menschen draußen, für uns alle relevant ist. Wie kann eine Werbung sich sozusagen durchsetzen im Markt? Und da ist dann meistens das Heulen und Zähneklappern ganz groß, wenn man mit den Ergebnissen dann kommt, weil die dann sehen, oha, der Werbespot oder das Werbemittel, von dem wir ausgegangen sind als Werbungtreibende, das ist am meisten reißt, das ist richtig was rockt. Das liegt im Gegensatz zum Wettbewerb irgendwie im Mittelfeld oder vielleicht noch im unteren Drittel. Und das sind dann so Selbstbespiegelungen, die einfach nicht funktionieren. Also da hilft das Bauchgefühl nicht, da muss man schon gucken.
Absolut. Aber in einem möchte ich was ergänzen. Also ich bin einerseits ein absoluter Zahlenfreak. Ich liebe es, Zahlenkolonnen zu haben und aus diesen Zahlen irgendwelche Informationen herauszuziehen. Andererseits ziehe ich diese Informationen raus und glaube sie oder glaube sie nicht, da fängt schon das Bauchgefühl an, nämlich bei der Interpretation dieser Zahlen. Und daraus ergibt sich dann mein persönliches Wissen. Und ich bin ein absoluter Fan davon, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, Zahlen zu produzieren mit AB-Testing, mit Vergleichen, mit Vorjahresvergleichen. Alle Zahlen, die wir irgendwie haben, versuchen zu verstehen und hier oben reinzukriegen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, für unsere Audience, für unsere Empfänger, für unsere Nutzer, für die Wünsche unserer Nutzer, alles, was wir da an Zahlen. Und das digitale System liefert uns verdammt viele Zahlen über die verschiedenen Kanäle. Ich kann differenzieren über Zeitanalysen und so weiter. Und die sollten wir alle nehmen. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, niemals diese Zahlen für bare Münze nehmen und jetzt ein System mit etwas, was sich neudeutsch KI nennt, automatisiert steuern lässt und alles wird automatisiert, sondern ich muss immer noch in der Lage sein, die Wirkungszusammenhänge und die Zahlen zu verstehen, ja, um dann am Ende immer noch als Mensch mit meinem Bauchgefühl, mit meinem durch Zahlen weiter verfeinerten Bauchgefühl die Entscheidung zu treffen, weitermachen oder Kampagne stoppen. Also da jetzt in der Klaviatur der verschiedenen Kanäle, du hast ja heute immer so ein Dashboard, ja, und da dann entsprechend steuernd eingreifen, aber als Mensch, der das System versteht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die man auch draußen so ein bisschen zeigen muss. Ja, diese ganzen KI-gesteuerten Systeme sind, gelinde gesagt, scheiße. Jetzt mal etwas krass gesagt.
Ja, ob das für alle gilt, weiß ich nicht. Also ich bin da völlig bei dir, Thorsten. Ich würde vielleicht den Begriff Bauchgefühl nicht verwenden, sondern Erfahrungswissen, Erfahrungsschätze etc. Ja. Und ich würde auch insofern einschränken, ich glaube, man sollte schon im Vorfeld auch sich fragen, welche von diesen vielen, vielen, vielen Daten, die ich dort draußen habe und nutzen kann, will ich auch wirklich nutzen.
Ja, natürlich. Ja, klar, die Reduktion der Daten ist ganz wichtig.
Eben drum, genau, weil wir erleben es immer wieder auch in unseren Beratungsprojekten, dass die Unternehmen in Daten ertrinken, dass sie immensen Aufwand haben, diese Daten vorzuhalten, ja, in Systeme zu überführen und dass man dann aber letztendlich auch feststellt, ja, wofür brauchst du das eigentlich? Und das ist häufig schlicht und einfach Datenmüll schon von vornherein. Und von dem sollte man sich trennen. Ich weiß, da gibt es andere Ansätze. Es gibt diese Big Data Ansätze nach dem Motto, wir nehmen alles, was wir kriegen können, werfen es in den Topf, rühren um und dann lassen wir Mustererkennung drüber laufen und dann werden wir schlau. Das ist ja genau das, wo du gerade sagst, das ist keine gute Idee, sehe ich ähnlich. Man sollte schon auch mit Hypothesen rangehen. Und man sollte aber, da bin ich völlig bei dir, nie sozusagen der Versuchung erliegen, einzelne Datenpunkte, wie du so schön sagtest, für bare Münze zu nehmen, im Sinne von die überzubewerten, sondern es geht immer um die Zusammenhänge. Und die Zusammenhänge, die kriege ich in der Regel erst raus, entweder indem ich wirklich nachdenke, was hat es denn mit diesen Zahlen auf sich, oder indem ich das Nachdenken Algorithmen insofern überlasse, jetzt nicht künstliche Intelligenz, von mir aus auch künstliche Intelligenz, aber das ist nicht, worauf ich hinaus will, sondern tatsächlich klassischen statistischen Verfahren, die große Datenmenge sauber strukturiert auswerten. Und das kann ich dann auch über Mustererkennung, über Ansätze von künstlicher Intelligenz ergänzen, aber wir beide wissen, glaube ich, sehr genau, dass vieles, was als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, im Kern keine ist, sondern es ist halt ein Marketing-Schlagwort geworden oder zu einem Marketing-Schlagwort verkommen. Und da ist erstmal menschliche Intelligenz nötig und zwar nicht zu wenig und nicht zu knapp. Ja.
Genau.
Definitiv.
Also das halte ich für ganz wichtig bei dem, was im Moment so alles läuft. Ich weiß zum Beispiel, wir sind ja schon eine ganze Weile in Ägypten aktiv, investieren da eine ganze Menge in digitales Marketing. Und ich hatte vor, oh Gott, das war vor 15 Jahren schon, dass Google dann gesagt hat, nee, mach mal so und wir haben das und das können wir voll automatisiert machen, habe ich ausprobiert, war Bullshit und habe stattdessen ganz einfach manuell Umfeldwerbung im Display-Netzwerk geschaltet und das hat wunderbar funktioniert, obwohl sowas von altbacken war, geht nicht mehr. Und 10 Jahre später habe ich dann auch angefangen und eben diese automatisierten Systeme von Google genutzt. Dann kam Google wiederum und hat gesagt, wir haben noch mehr automatisiert, habe ich auch ausprobiert, war auch Bullshit. Also du kriegst immer Dinge angeboten, so vermeintliche Zaubertränke, aber die funktionieren einfach noch nicht. Die sind noch nicht ausprobiert, die sind noch nicht ausgegoren. Und ich glaube, es gibt da sehr viel Versuchungen, denen ein Marketer auch dann widerstehen muss und sagen muss, nee, ich mache das so ganz altbacken dahergebracht, nämlich, und jetzt immer wieder beim Thema, was ich wirklich liebe, Umfelder, einfach gucken, wo ist denn meine Zielgruppe, wo erreiche ich denn meine Zielgruppe, wofür interessiert sich meine Zielgruppe? Ich glaube, das ist ein ganz, diese Wünsche und diese, ja, die eigene Zielgruppe, ein gutes Gefühl für die zu haben, ich glaube, das ist das A und O.
Absolut wichtiger Punkt, tatsächlich das Verständnis der Zielgruppe und eben dann auch tatsächlich, wie du sagtest, die Ableitung, wo könnte sich denn meine Zielgruppe tummeln und wo ist sie erreichbar und auch empfänglich. Ja. Ja. Und was wir schon ein paar Mal gemacht haben, ist, dass wir Werbungtreibende oder in Zusammenarbeit mit Werbungtreibenden ihnen empfohlen haben, macht doch mal bitte Folgendes, nehmt mal eine Kampagne, teilt sie mal in die Hälfte, also den Digitalteil der Kampagne einfach mal budgettechnisch in die Hälfte teilen, investiert einen Teil in Programmatic, investiert den anderen Teil in Insertion Orders, also I.O., also Umfeldbuchung. Und dann können wir mal entlang der kompletten Wertschöpfungskette oder Leistungskette mal nachvollziehen, was wie gut funktioniert. Also im Sinne von, wie viel, was zahle ich eigentlich für die Werbekontakte in I.O. einerseits, Programmatic andererseits. Ja, genau. Ja. Wie viel davon sind belastet von Bot und Fraud? Wie viel davon sind überhaupt sichtbar? Mit welchem Flächenanteil und Zeit? Wie viel davon liegen überhaupt innerhalb der avisierten Zielgruppe? Was man ja auch marktforscherisch nachvollziehen kann. Also das eine sind technische Messungen, das andere ist Marktforschung. Wie viele erzielen welche Wirkung? So, und dann hat man am Ende hat man eine komplette Kette und kann dann sehen, und das ist sehr interessant, weil dann hat man so ein Hoch und Runter. Also am Anfang, so viel kann ich verraten, Programmatic ist unschlagbar, was den Einkaufspreis angeht. Aber dieser Vorteil, der geht auf der Strecke in der Regel verloren. Da gibt es Ausnahmen, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass er verloren geht.
So, und ganz am Ende stehen dann irgendwann Kunden, die bei mir kaufen oder die sich bei mir registrieren, die ich also habe. Und da, glaube ich, da liegt das ein ganz großer Fundus, nämlich in dem eigenen CRM-System, in den eigenen System, wo ich dann Informationen habe und dann diese zwei Kampagnen, die du gerade genannt hast, miteinander vergleichen kann und sehen kann, was kommt am Ende raus. Denn möglicherweise kommt im einen Fall, kommen Kunden raus, die sind zwar nicht so ertragreich in den ersten 2 Monaten, aber die nächsten 10 Jahre bringen die kontinuierlich Umsatz und die anderen kaufen zwar sofort und sind auf den ersten Blick lukrativer, aber der Customer Lifetime Value ist sehr, sehr viel höher und deswegen glaube ich ganz, ganz doll daran, an die Auswertung von CRM-Systemen, von CRM-Daten, von eigenen Daten, die Anreicherung dieser Daten im Prozess auch noch systematische Anreicherung, um dann anschließend Analysen fahren zu können. Ich meine, mal ein Beispiel. Kreuzfahrten. Woran denkst du bei Kreuzfahrten? Da denkst du auch irgendwie an noch nicht Rollator, aber zumindest mal eher so eine Zielgruppe, die etwas älter ist. Und der Alexander Ewig von AIDA hat eben in sein CRM-System geguckt und hat gesagt, nee, also ja klar, natürlich, die sind ganz wichtig, gar keine Frage, aber eine völlig unterbelichtete, von ihm bisher unterbelichtete Zielgruppe, nämlich jüngere Leute, die ganz andere Motivatoren hatten. Ja, die muss man erstmal verstehen, die ganz andere Motivatoren haben als irgendwelche Senioren, auf ein Kreuzfahrtschiff als Pärchen draufzugehen, als junges Pärchen unter 30, wo du denkst, hallo, was ist denn das? Ja, genau. Und das ist im Prinzip, das sind die Geheimnisse, die dann in den CRM-Daten schlummern. Wo sind Potenziale?
Ja, genau. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, die eigenen Kundenbestände und die eigenen Daten zu verstehen und dann eben den Transfer hinzubekommen, wie gelingt es mir sozusagen, digitale Zwillinge davon zu finden.
Genau.
Und das Potenzial, was ich dort habe, auszuweiten. Das ist dann tatsächlich sportlich und anstrengend, weil ich muss mir Gedanken machen, wie ich sozusagen diejenigen, die noch nicht in meinem CRM sind, die ich erreichen will, wie ich die da draußen erreiche. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt und mit Blick auf die Zeit auch, glaube ich, bald am Ende, nämlich wo fische ich weiterhin im eigenen Teich? Das ist ja dieses Thema, ich adressiere diejenigen, die schon meine Kunden sind und versuche sie zu Mehrkäufen, Wiederholungskäufen und so weiter zu ermuntern. Oder ich nehme das Wissen über meine Kunden und versuche darüber eine Zielgruppe sozusagen zu modellieren, die ich dann jenseits meiner Bestandskunden schon erreiche, um eben diesen permanenten Schwund an Bestandskunden, den ich naturgemäß habe, ausgleichen zu können.
Muss ich, genau, muss ich.
Das muss ich tun. Und da helfen mir aber eben genau diese Informationen, dieses Wissen über die eigenen Kunden, über ihr Verhalten, über ihre Medienpräferenzen, über ihre, wie auch immer. Und das ist extrem wichtig. Und du hattest einen Punkt im Grunde mit erwähnt, nämlich die Profitabilität der Kunden. Und du hattest ja von deinem, es klang so ein bisschen wie Asterix, wenn du von Zaubertrank in Ägypten berichtet hast, aber du hast es ja berichtet von deinen Erfahrungen mit Google an der Stelle und auch bei anderen Anbietern. Die Gefahr, der man dort immer unterworfen ist, ist diese Fehlsteuerung, dass auf Kennzahlen optimiert wird, die zwar augenscheinlich gut aussehen, im Sinne von, keine Ahnung, App-Downloads oder irgendwelche Conversions, die aber am Ende nicht profitabel sind, weil am Ende gewinnt man vielleicht einen Kunden, der einem aber wenig einbringt oder man hat jemanden, der an irgendeinem, der sich eine App runterlädt, aber damit nie was macht. Und das ist tatsächlich letztendlich immer die Anforderung, dass man am Ende aufs Business-Ziel gucken muss, das wirklich auch eine Wertschöpfung bringt.
Ja. So ist es. Und eine Sache, die ich ganz gerne noch loswerden würde, nämlich wenn du deine Zielgruppe kennst und dann eben schauen kannst, wo sind Menschen, Gruppen, Institutionen, Medien, was auch immer, die mir weiterhelfen, diese Zielgruppe zu erreichen. Und damit bin ich beim klassischen Targeting. Fachzeitungen, Fachzeitschriften, Fachportale, spezielle Websites, Communities, wo dann über dein Produkt auch diskutiert wird, wo Empfehler, wo Influencer sind, wo Micro-Influencer sind. Leute, die von deinem Produkt überzeugt sind, weil du die getroffen hast, die dann diese Botschaft auch wieder weitergeben. Da halte ich auch ganz große Stücke drauf, gerade in digitalen Medien, weil es da eine enorme Vervielfachung der Reichweite gibt. Wenn du die eigenen Leute, die eigenen Kunden zu Botschaftern deiner Produkte machst.
Definitiv. Und das ist ja heute viel besser möglich als früher aufgrund von Social Media und so weiter und so fort. Aber auch das ist, glaube ich, glatt ein eigenständiges Thema.
Oh, ich habe nur viele eigenständige Themen, mit denen ich eigentlich mit dir, wo ich kurz ansprechen wollte, deine Meinung zu Instant Shopping, also die Leute in dem Moment abholen, wo sie irgendwas wollen. Das ist ja auch ein ganz spannendes. Ich glaube, wir könnten noch ewig reden, aber ich überlasse dir mal so ein bisschen die Steuerung hier für die letzte Minute, die wir da noch haben.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich auf meinen Zettel schaue, wir haben, glaube ich, tatsächlich alle tollen Mythen, die ich mir notiert hatte, angesprochen. Also das war, ich kann es ja nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Werbung wirkt eben nicht immer sofort und wirkt nicht sofort stark, sondern es braucht Zeit, wenn ich jetzt Markenwirkung spreche.
Ganz klar,
Und Personalisierung schön und gut, aber wenn ich immer nur personalisiere, habe ich irgendwann niemanden mehr, den ich personalisieren kann. Ja, mir geht sozusagen meine Kundschaft flöten nach und nach. Deswegen muss ich da immer wieder Streugewinne erzeugen. Viel hilft viel. Jemanden wie Check24 oder jemanden wie Carglass eventuell bei anderen Marken ist davon abzuraten, zu viel auf die Pauke zu hauen und zu laut zu werben, sondern da muss man eben gucken, wie man eine gute Balance findet. Insbesondere dann, wenn man auffällige Werbung einsetzt, entweder großflächig oder auffällige Kreation. Targeting haben wir darüber gesprochen, wo es funktioniert, wo es dann eher nicht funktioniert. Cookies sind schon längst tot. Diejenigen, die noch als Zombie durch die Gegend geistern, sind dann irgendwann auch totgeschlagen oder mit einem Silberflock ermordet. Dauert nicht mehr allzu lange, hast du ja schon genannt.
Was aber wiederum heißt, dass eben diese Gated-Systeme, die also über alle Daten verfügen, dass die durchaus Möglichkeiten haben, ganz super zu targeten, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe oder meine Zielperson ist. Dann kann ich über eine Ad-Auction, kann ich also meine Anzeige gezielgerichtet einblenden. Aber das heißt eben, du hast ja angesprochen, Retail-Media, das heißt geschlossene Systeme und solche Ökosysteme werden jetzt einer nach dem anderen aufgebaut. Also nicht nur Amazon und Google und etc. und Facebook, sondern eben auch die ganzen deutschen Retailer sagen, ey, wir müssen da rein und bauen Marktplätze auf und bauen ein eigenes Medienimperium auf. Finde ich auch interessant. Also das Unternehmen sozusagen zu Medien werden, das ist sicher ein ganz, ganz spannender, diese ganze Plattformkiste. Oh, da könnten wir wieder noch eine Stunde reden, gell?
Ja, das ist ein Riesenthema, definitiv. Nein, es ist wirklich ein großes Thema, hat eine hohe Relevanz, dort eben tatsächlich die Vermarktungsplattformen der Retailer. Klicks hatten wir darüber gesprochen, dass die per se keine Markenwirkung haben, aber die Chance auf die Markenwirkung hinter dem Klick, dass umgekehrt Performance-Kampagnen ein hohes Potenzial für Markenwirkung haben, weil eben der Klick eher selten ist, sehr selten und viel jenseits des Klicks stattfindet. Eigene Bauchgefühl, dem sollte man im Zweifel nicht trauen, sondern man sollte mit viel Intelligenz und auch Mut zur Lücke im Sinne von Daten abschneiden, auf die eigenen Daten schauen. Man sollte, wie du sagtest, die eigenen Kunden- und CRM-Daten einbeziehen, sofern man sie hat. Und der letzte Mythos ist vielleicht der, dass Werbewirkung nicht nachgewiesen oder nicht ermittelt werden kann. Nee, natürlich kann sie nachgewiesen und ermittelt werden. Aber wer das wissen will, der kann sich direkt und persönlich gerne an mich wenden. Diese schamlose Eigenwerbung auch noch platzieren.
Genau.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Christian Bachem und Thorsten Schwarz. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei der digitalkonferenz.net. Tschüss!